Also danke für die Einladung. Ich muss sagen, wie ich die Einladung bekommen habe, hier in diesem Forum zu sprechen, habe ich eigentlich so meine Zweifel gehabt und habe mir gedacht, ja, wie passt das jetzt irgendwie zusammen, hier dieser prunkvolle Rahmen und dieses traurige und belastende Thema. Und ich glaube, dass das eigentlich dieser Konflikt spiegelt wieder die Situation, in der wir uns alle jetzt befinden. Wir arbeiten alle hart, wir arbeiten sehr viel für andere, gerade wir Ärztinnen und Ärzte, und haben hier durch unsere Arbeit auch Einblick in gewisse, ja, wir haben auch das Recht eigentlich, dass wir uns Dinge wie diese schönen Rahmen und diese Veranstaltungen gönnen. Und andererseits gibt es da aber so eine Parallelwelt, die sich da jetzt etabliert. Wir sind ja schon lange daran gewöhnt, dass überall auf der Welt Krieg ist und dass wir, die Medien in unsere Wohnzimmer serviert bekommen und beim Frühstückstisch so Entsetzlichkeiten wie den Albtraum hören, der heute Nacht in Paris passiert ist. Und wir sind ja auch schon ziemlich abgestumpft. Aber ich glaube, das, was jetzt da in den letzten Monaten und Wochen eben auf uns zukommt und womit wir konfrontiert ist, das bringt uns alle schon ziemlich an unsere Grenzen. Speziell auch die medizinische Versorgung ist auch etwas, wo es jede Menge zu tun gibt und die uns noch sehr lange beschäftigen wird. Wie komme ich jetzt dazu, dass ich hier stehe und darüber spreche? Ich habe eine Ordination, ich bin Kinderärztin und habe eine Ordination in der Schwarzspanierstraße im 9. Bezirk, und da befindet sich auch das Flüchtlingsheim von der Diakonie, und in einer Wohnung unterhalb meiner Ordination hat die Ute Bock, der Verein Ute Bock, eine Wohnung angemietet, und so kam es, dass er so sehr in den letzten Jahren schon sehr viele Flüchtlingsfamilien zu mir in die Ordination kamen und ich die Kinder betreut habe, und schon in den letzten paar Jahren festgestellt habe, ja, das läuft irgendwie nicht so gut, da gibt es wirklich Defizite, manche Kinder sind geimpft, manche Kinder haben einen Impfpass, manche haben eine TB-Untersuchung, manche haben keine, und das war die Situation vor 1,5 Jahren schon sehr schwierig. Ich habe dann das Gefühl gehabt, ja, das kann ich hier alleine jetzt, da gab es dann auch noch das große Problem der unversicherten Kinder, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann das jetzt nicht alleine tragen, das braucht breitere Schultern, und habe dann eine Arbeitsgruppe gegründet, medizinische Versorgung von Flüchtlingskindern, gemeinsam mit der politischen Kindermedizin, und habe dann auch im Zuge meiner Tätigkeiten das Referat für transkulturelle Prädiatrie von der ÖGKJ angeboten bekommen. Das, was ich jetzt versuchen möchte heute, ist Ihnen einen Überblick zu geben über die aktuelle Situation. Das ist sehr, sehr schwierig, weil das ja, wie Sie alle wissen, eine ungeheure Dynamik hat und sich auch jederzeit oder täglich geändert hat in den letzten Wochen. Schon allein die Zahlen, wenn wir das vergleichen mit dem Vorjahr, hatten wir im ganzen Jahr 17.000 Asylanträge, und heuer sind es also nur bis September schon 56.000. Ein Drittel ungefähr dieser Menschen sind Kinder, und es sind jetzt ungefähr 6.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Österreich. Die medizinische Versorgung von den Flüchtlingen, wir haben es hier eigentlich mit drei Ebenen zu tun. Das eine ist die Akutversorgung gleich nach der Einreise nach Österreich. Die spielt sich an den Bahnhöfen, an den Grenzübergängen und in den Notquartieren. Viele von Ihnen oder einige von Ihnen hier im Auditorium sind da, glaube ich, sehr aktiv und wissen da vielleicht noch viel, viel mehr Bescheid davon, wie sich das dort abspielt. Ich weiß das aus vielen Gesprächen mit den Kolleginnen, und dass das immer sehr schwierig ist, einerseits von den Geschichten, mit denen man konfrontiert ist, und von dem Elend, mit denen man konfrontiert ist, aber auch von den bürokratischen Hürden und den Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit den Behörden und den verantwortlichen Institutionen. Wenn die Menschen dann einen Asylantrag gestellt haben, also Asylwerber dann sind, dann sollten ja alle einer Erstuntersuchung unterzogen werden, die in den Erstaufnahmezentren, Verteilerquartieren ablaufen sollte. Und das in weiterer Folge, wenn die Kinder dann da bleiben, dann sollte es auch Nachfolgeuntersuchungen und eine nachfolgende Betreuung geben, die dann eben schon etwas detaillierter und in die Tiefe geht. Und die dann eben auch bei uns niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten laufen kann, aber nicht nur dort. Ich möchte mal zunächst über die Akutversorgung sprechen und ich fokussiere mich hier auf die Kinder als Kinderärztin. Ich weiß, dass das natürlich auch die praktischen Ärzte und die Allgemeinmediziner und auch andere Sparten genauso betrifft. Es hat sich also gerade in den ersten Septemberwochen eine Ärztinitiative gebildet. Da war sehr führend organisatorisch tätig die Dr. Maria Dobner und es waren da die Kinderärzte, glaube ich, auch sehr vorbildlich unterwegs, freiwillig und unentgeltlich hier wirklich eine sehr gute Organisation auf die Beine zu stellen. Es hat sich eine WhatsApp-Gruppe gegründet, es gibt auf der Homepage der Fachgruppe für Kinderheilkunde einen Doodle-Kalender, wo man sich eintragen kann und das hat eben sich abgespielt an den Bahnhöfen. Die Kollegen sind dann teilweise auch hinuntergefahren nach Nickelsdorf und zu den Grenzübergängen und seit Oktober gibt es jetzt eine mobile Einheit in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsstaat und der Rettung und die fährt eben mit einem Dolmetscher Allgemeinmedizin und Pädiater die Notquartiere ab. Zunehmend ist das schwieriger, die Situation, weil es immer mehr Quartiere gibt und die Situation teilweise wirklich unüberschaubar ist, so wie ich das höre. Was ist da überhaupt möglich im Rahmen zu einer Akutversorgung? Hier kann ja wirklich nur ganz kurz erhoben werden, ja, was ist los, hier wird die Spreu vom Weizen getrennt, können die weiterreisen, die Familie, es wird kurz angeschaut und dann schaut man mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Medikamenten eine Akuttherapie zu veranlassen. Da gibt es natürlich eine große Zahl von Problemen, das, was ich schon gesagt habe, es sind eben mittlerweile sehr viele Notquartiere, ich weiß gar nicht, wo man das jetzt wirklich, ob es da jetzt wo eine Liste gibt, wo die alle aufgezählt sind. In den Quartieren ist es dann besonders schwierig, weil sich hier jetzt die Transitflüchtlinge, die eigentlich weiterreisen wollen, möglichst rasch in irgendein, nach Deutschland oder sonst wohin, vermischen, die sind nicht versichert und die haben auch keinerlei Ansprüche eigentlich auf nichts und sind eigentlich nur auf die Versorgung durch Freiwillige angewiesen und die vermischen sich dann mit den Asylwerbern. In dem Moment, wo ein Mensch hier Asyl ruft, kommt er dann innerhalb kurzer Zeit in die Grundversorgung und Grundversorgung bedeutet eben, dass sie einen Versicherungsanspruch und einen Verpflegungsanspruch und einen Anspruch auf Quartier haben. Jetzt ist das aber durch die große Anzahl von Menschen so eine Vermengung und das birgt ein ganz großes Konfliktpotenzial. Weil natürlich die einen kriegen nur eine Wurstsemmel und die anderen haben Anspruch auf ein warmes Essen und die einen haben Anspruch auf ein Rezept und die anderen nicht. Und das ist auch für die helfenden Ärztinnen und Ärzte eine ganz, ganz schwierige Situation. Was auch schwierig ist, dass es eigentlich, glaube ich, keine einheitliche Statistik gibt. Es wird also die Leistung, die hier freiwillig erbracht wird, gar nicht wirklich erfasst. Also es ist, glaube ich, unbekannt, wie viele Menschen wirklich von welchen Ärzten versorgt wurden. Vielleicht gibt es da Einzelne und vielleicht wissen manche von Ihnen da mehr als ich. Vielleicht gibt es jetzt schon Initiativen, dass das sehr wohl dokumentiert wird. Das, was sicherlich ganz schwierig ist, dass es gar keine Form der Kurzdokumentation gibt, was eigentlich gemacht wurde. Bei relevanten Diagnosen und relevanten oder wichtigen Erkrankungen wäre das natürlich gut, weil die Menschen ziehen ja dann weiter und das wäre wichtig, wenn man dann hier ganz prägnant wüsste, ja, was hat der Kollege dann bei dem Patienten oder dem Kind dann gemacht. Also hier gibt es wirklich einiges zu klären, eine Verbesserung der Organisation und auch der Kooperation mit den Behörden. Und auch hier ist es natürlich eine Frage der Finanzierung, weil das, was da jetzt wirklich die Kollegen in den letzten Wochen geleistet haben, ist natürlich langfristig unentgeltlich wahrscheinlich schwierig aufrechtzuerhalten, weil es doch zu einer gewissen Erschöpfung kommt, weil schließlich und endlich alle ja auch ihre anderen Verpflichtungen haben, denen es auch nachzugehen gilt und unentgeltlich ist das wirklich dann langfristig sehr, sehr schwierig. Wenn nun die Menschen eben zu Asylantrag gestellt haben, Asylwerber sind, dann gibt es eben vom Bundesministerium für Gesundheit und Inneres, gibt es da ganz klare Vorgaben bezüglich einer Erstuntersuchung, die ursprünglich war, das wurde das halt früher nur in Dreiskirchen gemacht durch die Ärztinnen und Ärzte der Firma ORS. Das wurde jetzt immer mehr gerafft, diese Untersuchungen. Ich habe jetzt, mir liegt nur vor die letzte Vorgaben, wo eben eine, die Anamnese jetzt nur mehr ein Selbstanamnesebogen ist, der den Menschen ausgehändigt wird. Es gibt eine körperliche Untersuchung, die, so steht es drinnen, Kopf, Hals und Hände beinhalten soll. Wir halten das als Pädiater sehr bedenklich, bei einem Kind nur Hals, Kopf und Hände zu untersuchen. Ich glaube, auch bei Erwachsenen ist es nicht wirklich ideal. Aber gut, wir wissen, auch hier ist offensichtlich man an die Grenzen des Machbaren gestoßen. Dann gibt es neue Richtlinien, was das Tuberkulose-Screening betrifft, die sich unterscheiden von den Richtlinien, die bislang gültig waren, und auch unterscheiden von den Richtlinien, wie es in Deutschland gemacht wird. In Österreich hat man sich jetzt entschlossen, sozusagen ein Minimal-Screening zu machen. Das heißt, alle Asylwerber werden einem Thoraxröntgen unterzogen, alle Kinder über 6, auch schwangere Frauen, und unter 6 Jahre wird gar kein Screening gemacht. Das ist wahrscheinlich vielleicht noch irgendwie machbar, aber glaube ich durchaus schwierig und glaube ich schon, dass man das noch weiter diskutieren und überlegen muss, was nämlich in dieser Richtlinie auch gar nicht beinhaltet ist, wie es dann weitergehen soll, weil die Menschen, die im Land bleiben, irgendwann sollte das ja dann nachgeholt werden, vielleicht auch bei den kleineren Kindern. Also ich glaube, da gibt es noch durchaus Stoff für Diskussionen. Dann ist auch ein Passus drinnen, Impfungen sollen empfohlen werden, möglichst rasch nach Ankunft. Wie das jetzt mit der Durchführung ist, wer und wo das dann gemacht wird, ist auch nicht ganz klar. Funktioniert momentan meines Wissens und nach meinen Informationen nicht ideal. Und zumal jetzt ja auch noch die Schwierigkeit besteht, dass gewisse Impfstoffe knapp sind und Vierfachimpfstoffe wie Repivax oder Boostrix Polio schon wieder mal knapp sind und unter Umständen gar nicht zur Verfügung stehen. Tetravac ohnehin nicht. Also die Probleme ist einmal, wer macht das, weil die ORS-Ärzte sind schon seit langem, die waren schon in Dreiskirchen eigentlich überlastet und jenseits ihrer Kapazitäten. Das heißt, es werden sonstige Ärzte in diese Erstuntersuchungen werden gebraucht werden und auch das heißt, es wird jetzt nicht nur mehr in den Erstaufnahmezentren möglich sein, sondern wird auch in den Verteilerquartieren und in den Notquartieren womöglich gemacht werden sollen. In den Ordinationen ist das sicherlich sehr, sehr schwierig, weil es doch sehr aufwendig ist. Bei den Impfungen, glaube ich, muss man sich überlegen, wenn jetzt die Menschen in Massenquartieren untergebracht sind, ob man dann nicht doch auch zusätzlich zum Gratis-Impfprogramm, das ja allen zur Verfügung stehen sollte, nicht doch auch noch eine Varicellenimpfung hineinnehmen sollte. Meningitis und jetzt, der Winter ist da, die Infektsaison geht los. Influenza-Impfung wäre vielleicht in diesen Quartieren auch durchaus sinnvoll und könnte uns große Probleme sparen. Hier gibt es aber sicherlich noch das große Problem der Finanzierung, wie bei allem. Ein weiteres großes Problem sehen wir darin, dass es von bezüglich dieser Erstuntersuchungen, wenn die jetzt von den ORS-Ärzten gemacht werden, es gibt eigentlich keinen Informationsfluss, also weiter in den niedergelassenen Bereich. Es wird zwar dort alles dokumentiert, aber diese Information, die dort erhoben wird, geht nicht weiter. Die Patienten, die dann zu mir in die Ordination kommen, beispielsweise haben nicht einmal da ist nicht einmal ein Impfpass mit dabei und da ist nicht einmal ein TB-Pass mit dabei, geschweige denn irgendwelche Angaben zu einer Anamnese. Also das funktioniert leider nicht. Wie ist es dann mit den Nachfolgeuntersuchungen? Da gibt es Empfehlungen, die haben wir von unserer Arbeitsgruppe ausgearbeitet, basierend auf Empfehlungen der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, haben wir in der Gesellschaft für Kinderheilkunde überarbeitet, etwas stringiert und angepasst. Und die haben wir dann dem Ministerium vorgelegt im Juni und die harren jetzt der Umsetzung. Wir haben leider noch keinerlei Antwort bekommen, trotz mehrmaligen Nachfragens. Wo sollte das sein? Nun ja, es ist sehr schwierig. Ich habe das selber bei mir in der Ordination versucht zu exerzieren im letzten Jahr. Also das sprengt eigentlich die Kapazitäten. Wenn jetzt eine somalische oder Familie mit 7 Kindern kommt in die Ordi, dann zwischen der Ordinationszeit, das ist einfach unmöglich, weil da brauche ich, für die brauche ich also eigentlich 1,5 Stunden. Ja. Und ja, was sollte gemacht werden? Es geht hier um Basis-Blutuntersuchungen, wo eine infektiologische Abklärung gemacht wird. Dann muss man natürlich schauen, ja, ist dieser Tuberkulose-Screening, ist das erfolgt oder nicht? Wenn es nicht erfolgt ist, dann sollte man es, oder es ist nicht erhebbar, ob es erfolgt ist und auch die Eltern können das nicht nachvollziehen, dann sollte man das natürlich nachholen und die Kinder dann je nach Bedarf auch weiterschicken zu Zahn- und Augenärzten. Und dann gibt es verschiedene spezielle Untersuchungen, die dann nur in einem speziellen Setting bei Verdacht auf eine Infektion oder auf Vorliegen einer Anämie und so weiter zu machen sind. Ein wichtiges Thema ist auch sind auch parasitäre Infektionen. Es ist in der Literatur bekannt, dass etwa 30-80% von Immigranten an parasitären Infektionen, also diversen Helminthen, Lamblien, Trichuris etc. leiden. Wir haben daher auch in unseren Leitlinien eine präsumptive antiparasitäre Therapie empfohlen, basierend auf, also nach Diskussion mit den Infektiologen und den Tropenmedizinern und basierend auf Leitlinien vom Center of Disease Control in Amerika. Allerdings ist es, und das wäre eben für alle, weil es ist sicherlich schwierig zu sagen, nach der Form des Reisens, die diese Menschen hinter sich haben und der Art der Quartiere, in denen sie untergebracht waren auf der Flucht und auch jetzt noch bei uns, ist es also sicherlich eigentlich das Risiko, dass da hier sich Parasiten verbreiten, durchaus hoch. Allerdings ist es auch hier ungeklärt, wie hier die Behörden dazu stehen. Wir haben da auch noch keine Antwort bekommen und wer das finanziert und wo das durchgeführt wird, ist unklar. Über Impfungen habe ich schon ein bisschen was gesagt. Also das sind die Impfungen vom Gratis-Impfkonzept, stehen allen Asylwerbern offen, werden allen Kindern finanziert. Die Verfügbarkeit der Impfstoffe ist vielleicht ein Problem. Und eben, was wirklich zu diskutieren ist, ob nicht diese weiteren Impfungen, wir uns da nicht doch auch dafür einsetzen sollten und bemühen sollten, dass diese hier durchgeführt werden, weil uns das, glaube ich, große Probleme sparen könnte. Ja, auch hier ist jetzt das Problem, wer kann das denn machen? Ja, die in den Ordinationen, wie gesagt, ist es wirklich ein Problem und wir können das sicherlich nicht machen zu dem normalen Satz, den wir für einen durchschnittlichen Patienten bekommen, weil es einfach eine doppelt so aufwendige Untersuchung ist. Und wenn das nicht speziell honoriert wird, werden sich nicht sehr viele Kollegen womöglich finden, die ihre Ordinationen für diese neue Patientengruppe öffnen. Und die Patienten sind aber da. Also irgendwo sind sie da und bevor sie eben dann in die Kindergärten und in die Schulen kommen, sollten sie eigentlich eine solide medizinische Abklärung bekommen. Und die Frage ist, wer macht das und wo und um welches Geld? Sinnvollerweise wäre es sicher, also sinnvoll wäre es wahrscheinlich, spezielle Flüchtlingsambulanzen einzuführen, wo man eben dann die Expertise bündelt, wo auch Dolmetscher vor Ort sind, weil da könnte man sicherlich am effizientesten arbeiten. Momentan gibt es hier, ich weiß nicht, ob es hier jetzt schon Pläne gibt, ich habe davon noch nichts gehört. Also auch das gibt es zu besprechen. Ganz wichtig das Thema der Kommunikation. Wir haben schon seit Monaten gefordert, dass dringendst ein sogenannter Migrantengesundheitspass eingeführt werden soll. In Deutschland gibt es das schon. Gibt es schon einen Prototyp, das heißt Tip-Top-Gesundheitspass, wo eben wichtige Punkte aus der Anamnese, wichtige Diagnosen und Befunde drinnen enthalten sind, wo eine Checkliste drin ist, welche Untersuchungen wurden gemacht und das habe ich auch in meiner Ordination irgendwie sehr praktisch gefunden, also eine Art Laufzettel, wo man dann reinschreibt, ja, war bei mir, habe das gefunden, habe das gemacht und den Patienten einschreibt, dieses Mapperl oder diesen Pass, den müssen sie halt immer mit sich bringen und wo immer sie zu einem anderen Arzt oder in ein Spital gehen, bitte mitziehen und vorlegen, weil nicht immer hat man das Glück, dass ein Dolmetsch mitkommt und wir alle wissen, wie schwierig dann die Kommunikation ist. Und nicht zuletzt, wir wissen alle, diese Kinder sind schwer traumatisiert und haben ganz schwierige Erlebnisse, die sie zu verarbeiten haben und es gibt eine ganz große Zahl von Problemen, die sie mit sich tragen und die sind sicherlich unterdiagnostiziert, wenig beachtet und kaum therapiert. Hier gibt es ein viel zu geringes Angebot. Die Wartezeiten bei Institutionen wie Hämmerjahr oder Sintem sind monatelang und das ist in einem jungen Leben einfach eine viel zu lange Zeit. Auch hier sollten wir schauen, dass wir es irgendwie schaffen, durchzusetzen, dass das Angebot hier ausgebaut wird. Also es ist eine ganz, ganz lange Wunschliste. Ja. Eines, wo wir vor 1,5 Jahren begonnen haben, eben zu den Ministerien und zu den Behörden zu laufen, von unserer Arbeitsgruppe her, war eben, dass alle Kinder krankenversichert sein sollen. Das hat zumindest in Wien, ich weiß nicht jetzt, wie die Situation in den Bundesländern überall ist, aber in Wien hat das geklappt. Das wurde dann vom Flüchtlingskoordinator Peter Hacke im August durchgesetzt, dass die Kinder alle versichert sind, unabhängig vom Asylstatus der Eltern. Ja. Das ist also ein ganz großer Fortschritt. Das, was wir uns wünschen, ist irgendwie eine verbesserte Koordination und überhaupt, dass wir alle so ungefähr auch irgendwie den gleichen Wissensstand haben und wissen, was läuft und wissen, was wir wann zu tun haben, wo wir auch immer arbeiten und eingesetzt sind. Wichtig ist eben, wie gesagt, die längerfristige Organisation und Finanzierung der Akutversorgung. Ich glaube, man kann nicht erwarten, dass wir Ärztinnen und Ärzte das freiwillig, längerfristig, und ich glaube, es wird uns das Problem ja lange begleiten. Wir werden das nicht immer aufrechterhalten können. Eben das Gleiche gilt auch für die Erstaufnahmeuntersuchungen. Ich glaube, man muss ernsthaft und rasch über die Errichtung von solchen Flüchtlingsambulanzen diskutieren, den Gesundheitspass und den Ausbau der psychosozialen therapeutischen Angebote. Ja, es wird uns dieses Thema sicherlich noch lange beschäftigen. Die Ströme werden nicht so bald abreißen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir hier versuchen, irgendwie gemeinsam zusammenzuarbeiten, wir als Ärzteschaft. Ich würde mir wünschen, ob es dann vielleicht doch eine gemeinsame Veranstaltung mal nur zu dem Thema gibt, wo wir eben die unterschiedlichen Erfahrungen und Wissensstände diskutieren. Und ich glaube, man muss wirklich vereint eben sich in den Dialog mit den Behörden begeben. Der politische Wille ist vielleicht an manchen Stellen vorhanden, an manchen Stellen und an manchen Orten sicherlich ist da sehr viel Bemühen da und an anderen Stellen hat man das Gefühl, geht überhaupt nichts weiter. Und wir wissen alle, also mit Zäune bauen, sei es jetzt an den Grenzen oder bei den Ordinationen oder überhaupt in unseren Hirnen und Herzen, wird es einfach nicht gehen. Also wir werden hier uns irgendwie öffnen müssen, neue Wege denken, um diese Situation auf längerfristig bewältigen zu können und unseren Patienten, die einfach da sind, eine gute und würdige Versorgung zu liefern. Wenn wir das nicht tun, werden die Folgekosten, die Folgen, die wir als Gesellschaft zu tragen haben und die Kosten ungleich höher sein. Ja, danke, dass Sie...